Das Missionswerk Mitternachtsruf heißt Sie an diesem ersten Weihnachtstag herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei Radio Neue Hoffnung. Sie hören jetzt eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Jesus Immanuel. Lassen Sie sich hineinnehmen in die prophetischen Dimensionen des wunderbaren Namens Immanuel. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit sowie großen inneren Gewinn beim Hören dieser Botschaft.
Die Weihnachtsbotschaft heute Morgen ist vielleicht keine Weihnachtsbotschaft im üblichen Sinn. Weihnachten ist mehr als ein nur sentimentales Fest. Es geht in Weihnachten um alles. In Weihnachten geht es um die ganze Zukunft der Völker. Bei Weihnachten geht es um die Zukunft des einzelnen Menschen. Vor 2000 Jahren im Stall von Bethlehem wurde nur angedeutet oder wurde der erste Schritt getan zu dem noch ausstehenden gewaltigen Schritt Gottes, dass Jesus Christus wiederkommt. Jesus Immanuel heißt das Thema heute Morgen. Ich möchte noch einmal zwei Bibelverse lesen. Der eine Vers aus Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Gott hat es dem Propheten geoffenbart. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und wird seinen Namen Immanuel nennen. 700 Jahre vor Christus hat Gott das gesagt durch den Propheten Jesaja. Und jetzt ist die Geschichte gelaufen. Die Jahrzehnte, 50 Jahre, die Jahrhunderte, 5 Jahrhunderte, 6, 7 Jahrhunderte gingen ins Land. Und auf einmal, als vielleicht die wenigsten damit rechneten, wurde es Geschichte. Dieses Prophetenwort des Jesaja hatte sich erfüllt. Und zu der Erfüllung der Geburt Jesu kam nun der Engel Gabriel zu Maria und dann auch zu Josef und sagte ihnen, und sie wird einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen. Denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden und darüber hinaus die ganze Welt, alle die an ihn glauben. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Das ist verdolmetscht, Gott mit uns. Also der Engel Gabriel hat dem Josef und der Maria verkündigt, jetzt ist es Wirklichkeit geworden, was Jesaja vor 700 Jahren gesagt hat. Halt, Wirklichkeit geworden, was Jesaja vor 700 Jahren gesagt hat? Ist das nicht ein Paradox? Ich frage Sie, ist das nicht ein Paradox? Der Herr sollte Immanuel heißen. Gott mit uns. So wurde es durch den Propheten Jesaja gesagt. Nun aber bei der Erfüllung wird dem Josef befohlen, dass er ihm den Namen Jesus geben soll. Und es wird gesagt, dass das die Erfüllung sei, von welcher Jesaja sprach. Sie wird einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Ja, wie können wir das einordnen? Ich meine, wir sind doch auch in gewisser Weise Kritiker, nicht wahr? Wir wollen ja mehr oder weniger doch intelligente Leute sein und auch das jetzt hinterfragen. Was ist denn hier passiert? Sie hat ihn doch gar nicht Immanuel genannt, sondern sie haben ihn doch Jesus genannt. Obwohl doch der Jesaja gesagt hat, sie werden ihn Immanuel nennen, haben sie ihn doch gar nicht Immanuel genannt, sondern Jesus. Und dann wird noch gesagt, dass das die Erfüllung sei von Jesaja. Ja, da stimmt doch was nicht. Warum das? Warum nannte man Jesus nicht Immanuel? Hat sich damit etwa prophetisches Wort Gottes nicht erfüllt? Was meinen Sie? Ich darf doch so fragen, nicht wahr? Ich möchte fragen, damit ich Sie mit hineinnehmen kann, damit Sie nicht einschlafen. Tun wir doch jetzt einmal vorweg, tun wir jetzt einmal einen Blick in die prophetischen Aussagen Gottes bezüglich des Messias, Christus, der Gesalbte. Hebräisch Messias, griechisch Christus, der Gesalbte. Und tun wir einmal einen Blick in die Erfüllung von dem, was Gott gesagt hat. Das ist ja, vielleicht sitzen solche unter uns, die noch ihre Schwierigkeiten haben mit der Bibel. Das könnte ja sein. dass solche unter uns sitzen und sich sagen, naja, ob das wirklich alles Wort Gottes ist, so. Manche gehen ja so weit, die sagen, das Wort Gottes ist teilinspiriert, also manches inspiriert, manches nicht. Aber dann stelle ich immer die Frage, woher nehmen wir die Autorität zu sagen, was inspiriert ist und was nicht? Entweder ist alles inspiriert oder gar nichts. Wer einmal lügt, dem glaubt man nie, oder? Sagen wir unseren Kindern immer, ne? Also wenn es nur eine Lüge in der Bibel gäbe, könnten wir das ganze Buch wegwerfen. Tun wir mal einen Blick in das Wort Gottes. Die Bibel ist auf jedem Gebiet, jedem anderen Buch haushoch überlegen. Sehen Sie mal, kein Historiker, kein glaubwürdiger, namhafter, ich möchte mal sagen, echter Historiker, kein Theologe, sogar nicht einmal die Bibelkritiker unter den Theologen zweifeln daran, dass es eine geschichtlich bewiesene Tatsache, dass das Alte Testament Jahrhunderte vor Christus abgeschlossen war. Da zweifelt niemand, auch die Kritiker nicht unter den Theologen, kein Historiker. Man weiß, dass das letzte Buch des Alten Testamentes, Maleachi, 400 Jahre vor Christus abgeschlossen war. Also ist das doch schon rein menschlich, wenn wir jetzt einmal den Glauben ausklammern würden, rein menschlich, die Bibel ist doch ein fantastisches Buch. Geschichtlich, historisch. Namhafte Archäologen staunen heute noch, ich habe das zum Teil auch gelesen, staunen heute noch über die absolute Zuverlässigkeit der Bibel und ihren Angaben. Selbst die Archäologen oder Historiker, die in der Bibel nicht das Wort Gottes sehen, aber sie staunen über dieses Buch, über ihre genauen Angaben zum Beispiel von Ortsbeschreibungen oder von Standorte antiker Städte, alter Handelsstraßen, sogar tief vergrabener Brunnen. Sie staunen über das Zitieren der Bibel von Königen, die namentlich erwähnt werden. Ich las vor einiger Zeit, dass da kein Buch dieser Welt mitkommt. Kein Geschichtsbuch kommt mit den Aussagen der Bibel mit. Man staunt über die Aussagen der Bibel von Königreichen. Die Zeit, liebe Geschwister, würde heute Morgen nicht ausreichen, all die Fakten, Beispiele und Vergleiche aufzuzählen, die der Bibel Recht geben. Und dabei ist das Wort Gottes selber nüchtern genug, dass es uns sagt und mit der Aussage nicht zurückhält, dass die Bibel oder dass die Bibel geschrieben haben, inspiriert durch den Heiligen Geist, dass sie nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt sind, sondern dass es sich bei der Bibel um Fakten handelt. Um festes Wort Gottes, das er seinen Propheten inspiriert hat. Mit anderen Worten, bei biblischer Prophetie, liebe Freunde, handelt es sich nicht um Wahrsagerei. Nicht um Zufallsdeutungen. Da wird nicht irgendetwas grob umschrieben, dass man irgendwie das noch so drehen kann und das dann irgendwie noch passt. Selbst wenn es sich nicht erfüllt hat. Die Bibel ist bis auf den Punkt genau. Es handelt sich um das Wort des lebendigen, dreimal heiligen Gottes. Es ist so, liebe Freunde, dass man heute sagen kann, selbst den Menschen, die der Bibel nicht glauben und der Bibel nicht Recht geben, aber man kann sagen, wer sich auf etwas anderes mehr verlässt als auf die Bibel, der zieht immer den Kürzeren. Der ist immer schlechter dran. Der macht immer den Zweiten. Der kann ein Buch nehmen, was er will, ob er gläubig ist oder nicht. Rein nüchtern festzustellen anhand der Fakten der Bibel, wer der Bibel nicht zutraut, wer andere Ideologien oder Philosophien oder Bücher oder Lehranschauungen hat, macht immer den Zweiten. Es gibt im Alten Testament über 300 Prophezeiungen auf diesen Christus, den wir heute feiern und besungen haben. Über 300 Prophezeiungen. Und all die Prophezeiungen, die sein erstes Kommen beschreiben, Weihnachten, haben sich buchstäblich erfüllt. Und da frage ich Sie heute Morgen, sollten sich da nicht auch die noch ausstehenden Voraussagen auf das zweite Kommen Jesu buchstäblich erfüllen? Damals haben die Menschen gewartet, man liest es zum Teil in den Evangelien, wie Israel auf den Erlöser wartete, wie die Propheten wussten, der Messias wird kommen, wie sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten wussten, der Messias wird kommen und er wird in Bethlehem geboren werden. Und auf einmal war es Geschichte. In Galaterbrief steht es geschrieben, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, von einer Jungfrau geboren, unter das Gesetz getan. Es wurde wahr. Das ist das größte Fest des Christentums, was wir heute feiern. Was hätte dieses Fest für einen Sinn, wenn es diesen Christus nicht wirklich geben würde, wenn nicht alles stimmen würde, was in diesem Buch geschrieben steht? Was hätte dieses Fest für einen Sinn? Ich möchte Ihnen einige Beispiele geben. Ich möchte das jetzt nur streifen. Sehen Sie mal, Gott hat vor 2000 Jahren, also 2000 Jahre vor Christus, hat Gott in seiner Gnade und Liebe, in seiner unübertroffenen Barmherzigkeit, den Abraham gerufen aus Ur in Chaldäa, aus irgendeinem Ort da im heutigen Irak. Und dieser Abraham, der ist dem Herrn treu nachgefolgt. Er hat dem Herrn vertraut, er hat ihm geglaubt. Und dann hat Gott diesem Mann eine Verheißung gegeben, 1900 Jahre vor Christus, und er hat ihm gesagt, du Abraham, von dir wird ein Mann kommen, ein Same kommen, durch den werden alle Völker gesegnet werden. 1900 Jahre vor Christus. Und Paulus bezieht sich später darauf in Galater Kapitel 3, Vers 16 und sagt, dass Christus dieser eine Same Abrahams gewesen ist, der zum Heil der Völker gekommen ist. Ist das nicht wunderbar? 1900 Jahre vor Christus gesagt, du Abraham, von dir kommt der Messias. Aber es wird noch viel schöner. Es ist dann bei der Geburt wahr geworden, die Maria, die war schlauer als wir, die hat das gerade erkannt. Es heißt über sie in ihrem Lobgesang, Lukas Kapitel 1, Vers 55, wie er, Gott, geredet hat unseren Vätern, Abraham und seinem Samen ewiglich. Der Messias ist da. Da hatte sie ihn auf ihren Armen. Und sie wusste, das ist er. Das ist er, von dem Gott 2000 Jahre zuvor gesagt hat, dem Abraham, durch diesen Samen wird die ganze Welt gesegnet. Und heute feiern wir es. Können Sie sich nicht vorstellen, wie fasziniert ich bin von diesem Christus, von diesem Wort. Glauben Sie ihm? Aber dann wird es noch detaillierter. Ungefähr 1700 Jahre vor Christus wurde prophezeit, dass der Messias aus einem ganz bestimmten Stamm Israels kommen sollte. Es gab ja immerhin 12 Stämme. Jakob, der alte, greise Vater, hatte 12 Söhne und das waren die 12 Stämme Israels. Und als dieser Mann förmlich im Sterben lag, die letzten Stunden oder Tage seines Lebens, da ruft dieser Jakob, er ruft seine Söhne zusammen und er ruft sie an sein Lager, an sein Bett und jeder Sohn kommt und jedem Sohn legt er seine Hand auf und segnet ihn im Namen Gottes. Das steht alles in 1. Mose Kapitel 49. Und dann kam der Ruben und er wurde gesegnet. Und es kam nachher noch der Benjamin, der Asser, der Naphtali. Sie kamen alle und Jakob legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und dann kam Juda. Und dadurch zuckt es diesen Jakob. Inspiriert durch den Geist Gottes, Juda kam an sein Bett und Jakob legt seine Hand auf Juda. Und auf einmal muss er etwas ganz Gewaltiges sagen über Juda. Er sagt, Juda. Juda, das Zepter wird von Juda nicht weichen, bis der Schilo kommt, der Held, der Messias. Dem wird der Gehorsam der Völker gehören. Dem wird der Gehorsam der Völker gehören, sagt er diesem Juda. Ist das nicht ergreifend? Bitte überlegen wir jetzt einmal, der Herr Jesus, es gab ja 12 Möglichkeiten. Der Herr Jesus Christus hätte, als er geboren wurde, er hätte nicht aus Ruben kommen dürfen oder von Simeon kommen dürfen oder durch Levi kommen dürfen. Dann hätte sich das Wort Gottes nicht erfüllt. Das, was Jakob gesagt hat durch den Geist Gottes. Er hätte nicht aus Sebulon, Issachar, Dan, Gad, Asser, Naphtali, Josef oder Benjamin kommen dürfen. Er musste aus Juda kommen. Hunderte von Jahren vergehen. Die Geschichte scheint zu ruhen. Auf einmal wird es wahr. Hebräer Kapitel 7, Vers 14. Denn es ist offenbar, dass von Juda aufgegangen ist unser Herr. Und was wird dem Johannes gesagt auf der Insel Patmos? Jesus, der Löwe von Juda. Dann die Geschlechtsregister Matthäus 1, Lukas 1. Er stammt von Juda. Aber nicht genug damit. Es wird noch besser, der Herr gibt 700 Jahre ungefähr vor Christus an. Ich meine, Juda war ja ein großer Stamm, nicht wahr? ein großes Volk innerhalb Israel, Tausende, Abertausende von Familien sind von Juda ausgegangen. Und auf einmal lässt der Herr sagen, aus welcher Familie der Jesus Christus kommen soll. Aus welcher Familie denn? Wir besingen es, nicht wahr? Isai. In Jesaja Kapitel 11, Vers 10 steht es geschrieben, die Wurzel aus Isai, nach dem die Völker fragen werden, dessen Ruhestätte Herrlichkeit sein wird. Gott geht so weit, dass er sagt, Abraham der Same, Stamm Juda, Familie Isai. Und dieser Isai, der hatte 8 Söhne. Und von welchem Sohn dieser 8 soll er denn nun kommen? Der Messias, der Christus, unser Heiland. Jeremia ungefähr 600 Jahre vor Christus, ein anderer Prophet, weissagt es, dass er aus dem jüngsten Sohn Isais kommen soll. Es war der verachtetste, aber es war auch der schönste, der David. Er war klein, aber er war der schönste. Die Bibel sagt, rot, braun gebrannt. Auf den Hirtenfeldern seines Vaters war er, wurde von Samuel eingesegnet. Und aus diesem Jungen, jüngsten der 8 Söhne Isais, soll der Messias kommen, Jesus Christus. Es wird in der Bibel immer wieder aufmerksam gemacht, Jeremia 23,5, Jeremia 33,5, die Psalmen und so weiter. Und es hat sich erfüllt. Niemand, selbst damals die ungläubigsten Pharisäer und Schriftgelehrten, die den Herrn Jesus ja eigentlich nicht glaubten, konnten diese Tatsache je anzweifeln. Außerdem waren die Geschlechtsregister des jüdischen Altertums unwahrscheinlich genau, wenn Sie mal im Esra-Buch lesen. Die Geschlechtsregister wurden so genau geführt, dass als die Pharisäer und Schriftgelehrten oder als die Leviten nicht zeigen konnten, wir sind wirklich Leviten, wurden die nicht aufgenommen als Leviten, durften keine Priester sein. So genau wurde das geführt. Damit liegt hundertprozentig klar, man wusste in Israel, als der Messias geboren war, der kam von David, von Juda. Aus dem Same Abrahams. Ich möchte lesen aus Römer Kapitel 1, dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Und wenn wir jetzt weiter, das können wir jetzt nicht mehr so detailliert behandeln, ist hier auch schon oft darüber gesprochen worden, es setzt der Krone die Spitze auf, dass circa 800 Jahre vor Christus auch der Ort angegeben wird, Bethlehem, Ephrata. Wir bedenken, dass dieser Ort damals keine 1000 Einwohner hatte. Stellen Sie sich mal vor, 800 Jahre unsere Geschichte vorausblickend würde Gott sagen, irgendein Ort, irgendein kleiner Ort mit nicht mal 1000 Einwohner im Berner Oberland wird der Messias geboren werden. Vielleicht verstehen wir es so besser. Ist das nicht gewaltig? Aber auch das hat sich buchstäblich erfüllt. Sogar die Schriftgelehrten wussten um diese Tatsache. Die Israeliten riefen ihm hinterher, Jesus, du Sohn Davids. Sie wussten, er ist der Sohn Davids. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Sie wussten es. Der blinde Bartimäus am Stadtrand hat es gesagt, du bist der Sohn Davids. Und es wurde nie verleugnet von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die wussten das. Und wir könnten fortfahren, dass er auch Nazarener genannt werden würde, dass er aus Ägypten kommen muss. Und es hat sich alles erfüllt, wenn man sich da noch Gedanken machen würde, wie sich das erfüllt hat durch politische, wirtschaftliche Umstände, durch menschliche, zum Teil gottlose Beschlüsse, Befehle. Und letztlich wurde es Wirklichkeit. Alles wurde von Gott gebraucht, der Messias wird geboren. Und wir ahnen, dass der Herr heute vor der Wiederkunft Jesu, in diesem Advent stehen wir ohne Zweifel, ebenfalls so zur Erfüllung kommen wird, mit seinem Wort. Bei dem allen müssen wir die Konsequenz ziehen, liebe Freunde, ob wir das wollen oder nicht. Wir können das natürlich, ich kann alles anzweifeln, wissen Sie, ich kann sogar anzweifeln, dass 1 und 1 2 ist. Das kann mir keiner von Ihnen beweisen. Ja. Wenn ich das will, kann ich das anzweifeln, dass 1 und 1 2 ist. Was hat sich da irgend so einer da, Adam Riese oder was, ausgedacht? Ja, woher hat er das? Ja, was weiß ich, der Egoist. Ich kann immer Gegenargumente bringen. Kann alles anzweifeln. Und deshalb ist es doch wahr, nicht? So doof ist der Norbert nicht. Also wer den Aussagen der Bibel nicht glaubt, der ist wirklich arm dran. Wer aber den Aussagen der Bibel vertraut, hat das beste und sicherste Fundament erwählt, das er sich je erdenken kann. Für die Jetztzeit und für die Ewigkeit. Denn was gibt es Schöneres? Nehmen wir das jetzt einmal für uns ganz persönlich, wenn das ist alles wahr, das ist alles so fantastisch, wie das dazu kam. Was kann es Schöneres geben, liebe Freunde? Was kann es Fröhlicheres geben? Was kann es Sicheres geben? Was kann es Glückbringenderes geben für Menschen, für Familien, für Kinder und Erwachsene, als in der Hand dieses zuverlässigen Gottes geborgen zu sein, sein Leben ihm zu übergeben, wie es Jakob und Isaak und Abraham und David und all die Propheten getan haben? Kürzlich fuhr ich mit einem lieben alten gläubigen Bruder, der hat mir gesagt, du, seitdem ich Christ bin, ist mein Leben so interessant geworden. Nichts von Langeweile. Ach, was ist das schön. Ich habe für mich gelesen in diesen Tagen, ich versuche das mal zu finden hier, 1. Korinther 1, 7, 9. Sehen Sie mal, wenn das Wort Gottes, und es ist alles wahr, jetzt im Blick auf seine Zukunft, nicht wahr? Daher habt ihr an, nehmen Sie das mal ganz persönlich für sich jetzt, ja? Mit in die Weihnachtstage hinein. Darum habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel. Während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen und bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Warum? Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in der Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Also hier wird gesagt, er wird euch befestigen, er wird euch stärken. Bis ans Ende wird er euch festhalten, er wird euch durchbringen. Zum Ziel wird er euch tragen, auf seinen Schultern. Warum? Weil wir es so wert sind, weil wir so treu sind? Nein, Gott ist treu. Gott ist treu. Ist doch wunderbar, ja? Oder vielleicht darf ich das Wort all den Angefochtenen jetzt in der Weihnachtszeit, manche sind krank unter uns, manche haben Kummer und Sorgen, manche sehen vielleicht das Jahr mit vielen Fragen entgegen. Ich hörte diese Tage ein Wort Gottes, das sagte mir jemand, das hat mich selber sehr gestärkt. Psalm 138, Vers 3. So ich ihn anrufe, erhört er mich und gibt meiner Seele große Kraft. Wer den Aussagen der Bibel nicht vertraut, wird nirgends in der Welt ein besseres Fundament für sein Leben haben. Ich weiß nicht, warum die Menschen nicht glauben. Es könnte sein, sie glauben einfach willentlich nicht. Obwohl die Tatsachen da sind, stichhaltige Argumente kann kein Mensch der Bibel entgegenhalten. Gibt es nicht. Die Bibel ist bewiesen mehr als jedes andere Buch der Welt. Aber es gibt Leute, die glauben einfach willentlich nicht. Es kann auch heute Morgen sein, dass hier jemand sitzt und sagt, nein, das interessiert mich alles nicht. Gut, bums, fallera, können wir nichts machen. Es gibt Menschen, die glauben nicht aufgrund von Vorurteilen. Auf Vorurteilen dem Christentum gegenüber, weil sie so oft enttäuscht worden sind. Aber deshalb bleibt das Wort Gottes doch wahr. Christen können enttäuschen, Christus nie. Es gibt Menschen, die sind einfach unaufrichtig und darum glauben sie nicht. Manche glauben nicht, weil sie Angst haben vor der Konsequenz. Oder sie glauben nicht, weil sie falsche Vorstellungen haben vom Christsein. Sie meinen, sie müssten dann nur noch ein Kopftuch tragen und einen Knoten auf dem Kopf haben oder ich weiß nicht. Und Kleider, wo sie drauftreten oder so. Sie haben falsche Vorstellungen vom Christentum. Ja, und darum glauben sie nicht, darum wollen sie nicht zu dem Christus. Die wissen gar nicht, wie schön das ist, diesem Mann von Bethlehem zu gehören. Ich erinnere noch mal an diesen alten Bruder, der sagte, seitdem ich Christ bin, ist mein Leben so interessant geworden. Manche glauben nicht, weil sie einfach nicht nach der Wahrheit suchen. Es ist ihnen egal, es interessiert sie nicht. Aber leugnen kann man die geschichtliche Tatsache nicht. Ich fuhr diese Tage mit meinem Auto und dann hörte ich im Radio Nachrichten, und da ging es um das Decker-Revisionsurteil. Haben Sie das auch mitbekommen? Das ist dieser NPD-Vorsitzende in Deutschland, der hat antijüdische Äußerungen abgegeben, er hat die Geschichte geleugnet, gesagt, das mit Auschwitz und so ist alles Quatsch, das stimmt doch gar nicht, das hat sich gar nicht so zugetragen. Der Mann ist vor Gericht gekommen und ist dann verurteilt worden, aber auf ein Jahr Bewährung, weil die Richter haben gesagt, na, er ist ja sonst so vernünftig und so intelligent. Jetzt ist dieses Urteil in die Revision gegangen und die nächste Instanz hat gesagt, und das als Gesetz festgelegt für Deutschland, dass, wenn man historische Tatsachen der Geschichte leugnet, das Strafmaß nicht herabgesetzt werden darf. Das betrifft das Urteil über Menschen, welche die geschichtliche Tatsache und historisch bewiesene Wirklichkeit des Holocaust in Deutschland verleugnen. Die Richter haben gesagt, die Tatsache der Geschichte, dass der Holocaust passiert ist, ist geschichtlich bewiesen. Wer das leugnet, dem darf das Strafmaß nicht herabgesetzt werden. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Wie viel mehr bei Gott. Die historische absolute Glaubwürdigkeit der Bibel mit unzählig erwiesenen Fakten kann man nicht leugnen. Die biblischen Aussagen sind in ihrer Ganzheit geprüft worden und man kommt zu dem Schluss, sie sind wahr. Wer die Wahrheit sucht, wird sie finden, denn dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Aber, eine Weissagung. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Eine Weissagung zu Weihnachten. Darum, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, Jesaja 7. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Matthäus Kapitel 1, Vers 21 wird dem Josef gesagt und der Maria, und sie wird einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen. Denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Warum diese Nichterfüllung, obwohl wir Nichterfüllung in Anführungsstriche setzen müssen, wir können das nur begrenzt anwenden, denn Immanuel heißt Gott mit uns und tatsächlich, Gott ist in Christus mit uns, ja? Das ist ganz klar. Und es heißt auch im Römerbrief, sagt der Apostel Paulus, wenn Gott für uns ist, Immanuel, wer mag gegen uns sein? Keine Macht der Finsternis, ja? Also, wir können das nur begrenzt anwenden, aber wörtlich jetzt, ja? Wenn wir jetzt buchstabengetreu hier so, wortwörtlich, hat es sich nicht erfüllt. Im Gegensatz zu allen anderen Aussagen, die das erste Kommen Jesu betreffen. Warum nicht? Warum nicht? Zur Klärung sollten wir den Textzusammenhang der Aussage von Jesaja lesen in Bezug auf den Namen Immanuel. Ich möchte Ihnen das lesen, Jesaja 8, Vers 8 bis 10. Da geht es um diesen Immanuel, der von einer Jungfrau geboren wird. Und da heißt es jetzt in dem Zusammenhang über den Feind Israels, und er wird über Juda dahin fahren. Wer? Er wird über Juda dahinfahren, alles überschwemmen und überfluten. Bis an den Hals wird er reichen und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen, Immanuel. Wer er? Tobt ihr Völker und erschreckt und horcht auf, all ihr fernen Bewohner der Erde, gürtet euch und erschreckt, schmiedet einen Plan, er geht in die Brüche, beredet die Sache, sie wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns, spricht Israel, Immanuel. Die Antwort auf unsere Frage liegt darin, Jesus Christus wird noch Immanuel genannt werden. Wann? Wenn er wiederkommt. Wenn er wiederkommt, wird sich dieser Teil von Weihnachten erfüllen. Dann wird Israel ihn Immanuel nennen. In Amos steht geschrieben, dass auch Israel die Jungfrau Gottes ist. Und Israel wird ihn dann heißen Immanuel. Israel wird dann sprechen, wenn ihnen, ich sage einmal, das Wasser bis zum Hals steht, werden sie sprechen, Gott mit uns. Wenn sich der Himmel auftut und dieses Weihnachten sich erfüllt, alles Licht, ein Volk, heißt es dann auch im Nachher noch, Jesaja 9, ein Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein helles Licht. Wenn das Licht erscheinen wird, Jesus kommt wieder, Israel wird rufen, Gott mit uns, Immanuel, da wird er kommen und Israel retten. Ich möchte so gerne, dass das dein Herr ist, dein Gott ist. Ich bin durch die Lieder so erquickt worden, die auch dieses erste Lied, dieses nicht wahr, ewig Vater, Jesus von Ewigkeit her, Gott mit uns, ewig Vater, Ratgeber, Friedefürst, was kann es denn Herrlicheres geben für uns und für unsere Welt? Schrieb kürzlich jemand einen ganz bösen Artikel gegen das prophetische Wort. Ich sage Ihnen, da wird man wieder zum Weltmensch. Was kann es denn Schöneres geben, als Jesus zu erwarten? Also Jesus wird bei deinem Wiederkommen Immanuel genannt werden. Die Propheten haben das erste und zweite Kommen ja immer zusammen gesehen. Jesus, Jahwe rettet, heißt dieser Name, bezieht sich auf seine erste Ankunft als der Menschensohn, der Erlöser. Immanuel, Gott mit uns, bezieht sich auf seine Wiederkunft nur für Israel. Jesus bezieht sich auf die ganze Welt. Jahwe ist Retter. Dafür ist er gekommen. Darum feiern wir heute das schöne Weihnachtsfest. Immanuel bezieht sich nur auf Israel. Gott mit uns. So ist also die Stelle in Jesaja 7 und 8, Immanuel, ein prophetischer Hinweis auf das Kommen des Messias für sein Volk am Ende der Tage. Versuchen wir einmal diese Stelle aus Jesaja Kapitel 8 und 7, wo es um diesen Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen und so weiter. Und dann auch Jesaja Kapitel 8. Versuchen wir das einmal jetzt von der Geschichte aus im Licht des prophetischen Wortes zu betrachten. Denn wenn die Aussage über Jesu Geburt einer Jungfrau und sie wird ihn Immanuel nennen, prophetisch auf das Zeitalter des Messias hinweist und prophetische Aussage Gottes war, so muss ja auch das ganze Umfeld, nicht nur dieser eine Vers, sondern das ganze Umfeld, wie es zu dieser Aussage kam, muss prophetischen Inhalt sein. Ich lese darum noch einmal, es heißt dann später, und er wird über Juda dahinfahren, der Feind Israels, alles überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen, Immanuel. Das hat einmal eine Naherfüllung gehabt, damals in dem Feind Israels, das war der Assyrer. Prophetisch hat es eine Fernerfüllung in dem Antichristen. Er wird über Juda dahinfahren, alles überschwimmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen. Darum geht es, um das Land Israel in diesen Tagen wie nie zuvor, nicht wahr? Immanuel. Von der Geschichte Israels ausgehend ist hier damals Folgendes passiert. Ich möchte jetzt, dass Sie versuchen mit zu überlegen, bitte. Und dass sie sich mit Gedanken machen, was bedeutet das? Es ist von der Geschichte Israel ausgehend Folgendes damals passiert. Israel hatte eine von Gott abtrünnige Regierung in der Person des Königs Ahas. Dieser vertraute dem Herrn und seinen Aussagen nicht mehr und fiel radikal von Gott ab. Die ganze Geschichte steht in 2. Könige 16. 2. Könige 16 steht das alles drin, auch noch parallel 2. Chroniker 28. Dieser Mann, dieser König Israels, diese Regierung diente den Götzen und der Mann opferte sogar seinen eigenen Sohn, hat er verbrannt. Seinen eigenen Sohn, den Baal, verbrannt. Die unmittelbare Folge dieser gottlosen Regentschaft durch Ahas war der politische und religiöse Niedergang des Volkes Israels. Und das Resultat war, dass der Feind Eingang in Israel fand. Ich habe nachgelesen, das macht einen Schüttelfrost. Die Philister damals, das sind die Palästinenser, die Edomiter, die Jordanier, fielen erfolgreich ins Land ein. Die Syrer haben Ahas schwere Niederlagen beigefügt. Wissen Sie, was die gemacht haben? Wissen Sie, was damals schon zur Zeit dieser Regierung die Philister gemacht haben? Die haben die Bürger Israels überfallen, auf offener Straße erschlagen und zum Teil entführt. Denken Sie mit? In dieser auswegslosen Situation, und dieser Ahas, der war ja gottlos, in dieser auswegslosen Situation sandte Gott jetzt seinen Propheten, obwohl dieser Ahas so gottlos war, mit einer Rettungsbotschaft an Ahas und der Aufforderung, er sollte sich ein Zeichen fordern. Wissen Sie, es hätte für Ahas damals, das ergreift mich so, es hätte damals für Ahas Weihnachten geben können. Ich lese Ihnen das einmal, das war eine Situation, das war fürchterlich in Israel, es heißt, alles aus Jesaja 7, die Verse gebe ich jetzt nicht an. Nach Jerusalem hinauf zum Kampf gegen es wollte dieser Ahas kämpfen. Aber er konnte nicht gegen sie kämpfen. Es heißt dann, da bebte sein Herz, also von Ahas, und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Also dieser Mann hatte fürchterliche Angst. Er wurde nicht mehr Herr der ganzen Situation in Israel. Da kamen die Philister, da kamen die Syrer, da kamen die Jordanier, damals Edomiter, haben die Leute auf offener Straße entführt, zusammengeschlagen, Land eingenommen. Und dann heißt es, und der Herr sprach zu Jesaja, geh doch hinaus zu Ahas, geh ihm doch entgegen, sagt Gott, obwohl dieser Mann so gottlos war. Und dann geht Jesaja hin und Gott lässt diesem Ahas sagen, sage ihm, hüte dich und halte dich ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden rauchenden Holzscheitstümpfen. Es heißt dann später, so spricht der Herr, Herr. Es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Gott lässt diesem Ahas sagen, du Ahas, fürchte dich nicht. Ich habe eine Botschaft für dich. der assyrische König und die Feinde, die dich vernichten wollen, und damals Nordisrael war, gehörte auch dazu. Es wird ihnen nicht gelingen. Ich werde das Unglück abwenden, es wird nicht zustande kommen. Aber Gott lässt dann auch durch Jesaja sagen, glaubt mir, er sagt dann in Vers 9 am Schluss, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Und dann geht Gott so weit in seiner Liebe zu diesem Ahas und sagt ihm, du, fordere dir ein Zeichen, dass ich mein Wort erfülle. Fordere dir ein Zeichen. Und dieser Ahas, er wollte kein Zeichen. Er wollte es nicht. Es hätte Weihnachten werden können. Es kann Weihnachten über deinem Leben werden. Willst du oder willst du nicht? Ahas wollte nicht. Ahas hat dem Propheten Jesaja gesagt, nein, ich will kein Zeichen. Und dann sagt Gott durch Jesaja, dann werde ich dir ein Zeichen geben, sagt er. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und sie wird seinen Namen nennen, Immanuel. Das ist Gott. Das ist Weihnachten. Ganz anders, hä? Das ist Weihnachten. Ahas aber nahm Gott nicht ernst. Er verbündete sich lieber mit dem Assyrerkönig Tilglat-Pileser damals, indem er ihm Geschenke machte. Das war der gefährlichste Schachzug seines Lebens. Zunächst hatte dieser Bund einen Hauch von Erfolg, denn der assyrische König half tatsächlich. Dann aber schlug die Situation in einem Fallstrick für Ahas. Ahas verlor sämtliche Selbstständigkeit. Er musste sich dem assyrischen König unterwerfen. Er musste ihm sogar tributpflichtig werden. Und Ahas ging so weit, ob das nicht prophetisch ist. Ahas ging so weit, dass alles den Höhepunkt darin erreichte, dass er den Tempel schließen ließ und die Tempelgeräte zerstörte. Er wird in der Bibel als ein ganz treuloser König zitiert. Und als er starb, haben die Juden nicht gewagt, den Ahas bei den Königen Judas zu begraben. Sie haben ihn abseits, an einer Abseitsstelle in Jerusalem beerdigt, nicht bei den Königen. Steht alles 1. Könige 16, 2. Chroniker 28. Sein Sohn war dann der berühmte Hiskia. Die Geschichte wird ganz anders. Er macht die Toren auf, richtet den Altar wieder auf. Hiskia, das war der Sohn von Ahas. Die Strafe, die über dem abtrünnigen König Israels damals kam, von Gott aus, weil er dem Herrn nicht vertraute. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Eine Jungfrau wird schwanger, ich gebe dir ein Zeichen. Gott sagt, es wird nicht zustande kommen, es wird dem Feind nicht gelingen. Und dieser Mann sagt, nein, ich vertraue dir nicht. Ich vertraue lieber dem assyrischen König, der Tilglat-Pileser. Dem vertraue, mit dem mache ich einen Bund und da wird doch schon gut kommen. Was brauche ich Gott? So geht es in Millionen von Leben. Das ist das, was uns nicht aushält zu leben, wissen Sie? Das ist das, was uns nicht aushält. Darum wollen wir Menschen erreichen. Es gibt Millionen von Menschen, die so denken, die auf alles Mögliche vertrauen und Bunde eingehen und zu Wahrsagern oder was weiß ich, die Zeitungen stehen voll von weltlichen Angeboten, dass die Seele und Geist und alles heil werden soll, und das ist doch nur Pappalappa. Und da lässt Gott diesem Mann jetzt sagen, nachdem hätte alles abgewandt werden können, gut, und er, der Assyrer, er wird jetzt über Juda dahinfahren, alles überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen, Immanuel, wird die Weite deines Landes füllen, Immanuel. Er, der zum Segen gesetzt ist für Israel, sein Land wird jetzt bedroht. Der Assyrer, mit dem sich Israels Regierung unter Ahas verbündete, wurde zu einer Katastrophe für das Land. Das ganze Land sollte überflutet werden. Aus dem Euphrat werden sie, über den Euphrat würden sie kommen, heißt es, und würden alles überfluten. Die Not würde ihnen bis zum Hals stehen. Es heißt in der Lutherbibel, dass sie dein Land, o Immanuel, füllen, soweit es ist. Und damit, liebe Geschwister, und damit bekommt die ganze Geschichte hier um Ahas herum einen prophetischen Ausblick, denn es geht um das Zeitalter des Immanuel. Es geht um das Zeitalter seines Landes, wo sein Land von seinem Volk wieder besetzt ist und wo er wiederkommt als der Gott mit uns. Heute hochaktuell. Die Geschichte, könnten Sie das soweit vielleicht auch verfolgen oder bejahen, die Geschichte wiederholt sich heute. Das ist es. Hochaktuell, Jesaja Kapitel 7, Weihnachten, aber das andere Weihnachten, das ist hochaktuell. Ich weiß, das ist eine ganz andere Adventsbotschaft oder Weihnachtsbotschaft, als Sie sich vielleicht vorgestellt haben. Aber ich habe es Ihnen ja gesagt und ich kann einfach nicht an mich halten in der Vorbereitung. Die Geschichte wiederholt sich. Ist das nicht die Situation Israels heute? Ist die nicht ähnlich der Situation des Ahas? Es handelt sich heute, ich sage es einmal so, um eine Regierung, die dem Wort Gottes und dessen Zusagen nicht mehr praktischen Glauben schenkt in Israel. Im Gegensatz noch zu Begin, das war noch ein Mann. Bimalgo hat sich mit ihm noch unterhalten können. Der Mann war doch in gewisser Weise bibelfest. Denken wir an David Ben-Gurion, auch wenn das keine wiedergeborene, vielleicht messianisch gläubige Juden waren, aber die hatten die Bibel zum Fundament. Herzog hat daraufhin das ganze Land gegründet. Ja, so ihr wollt. Es ist eine Tatsache und so weiter. Und Gott hat immer bestätigt. Auch noch Schamir stützte sich auf das Wort Gottes und ging keinen falschen Bund ein. Heute ist das anders. Das Volk folgte damals Ahas und wählte die Allianz mit den Assyrern, anstatt Gottes Führung und Gottes Hilfe zu suchen. Und darum sollten die Ströme des Euphrats Israel wie eine Flut überschwemmen. Jesaja Kapitel 8, Vers 5 bis 8. Der Euphrat wie eine Flut. Israels Regierung geht vermehrt einen Bund mit den Feinden ein und macht Geschenke. Das Wort Gottes verlassen sie. Ariel Sharon ist ein Mann mit der alten Garde, der sich noch auf die Bibel gründete, auch in seinen Kämpfen. Und der sagte, der wirkliche Friedensfeind ist Rabbins unrealistische Friedenspolitik. Eine andere Stimme aus Jerusalem sagte, mein Inneres bangt, dass der Friede, der gerade anklopft, in Wahrheit doch nur wieder eine Falle des Bösen ist. Sie ahnen. Der verstorbene, weltberühmte und außerordentlich geliebte Oberrabbiner Shlomo Goren äußerte an der Regierung Rabbins äußerste Kritik und sagte, er bezeichnete die Aufgabe biblischen Landes als Verstoß gegen die Tora, gegen die Bibel und rief sogar die israelischen Soldaten zur Befehlsverweigerung auf bei der Räumung von jüdischen Siedlungen. Gesagt, das dürft ihr nicht tun, dann müsst ihr den Befehl verweigern. Und das heißt, seine Kompromisslosigkeit beruhte auf seiner bedingungslosen Hingabe an die Tora und auf seine uneingeschränkte Liebe zu dem Volk und Land Israel. Die Frage, ob der Friede, der jetzt in Israel gemacht wird, eine Falle des Bösen ist, das nähert sich der Wahrheit. Denn der Bund, den Israel mit den Feinden eingeht, wird am Ende ausschlagen zu einer vernichtenden, alles überflutenden Welle der Nationen gegen das jüdische Volk und Land. Ist es so? Die wir die Bibel kennen, wissen das, nicht wahr? Darum siehe, lässt der Herr die mächtigen und großen Wasser des Stromes über sie heraufsteigen, den König von Assur und all seine Herrlichkeit. Er wird heraufsteigen über all seine Betten und über all seine Ufer gehen und er wird über Juda dahinfahren, alles überschwemmen und überfluten. Bis an den Hals wird es reichen und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen. Immanuel, Immanuel. Der Antichrist wird über die Nationen nach Israel kommen. Sie werden über den Euphrat kommen, es wird sich alles erfüllen. Es wird ihnen bis an den Hals stehen. Und es würde den Nationen gelingen, liebe Freunde, wenn da nicht Weihnachten wäre. Wenn da nicht Immanuel wäre. Denn es handelt sich um sein Land. Und das möchte ich doch noch sagen. Er wird das letzte Wort haben. Er wird das letzte rettende Wort über Israel haben. Und er wird den vernichtenden Gedanken der Völker nicht zustande kommen lassen. Und mit einem rechnen die Völker nicht. Mit einem rechnen die Regierungen dieser Welt nicht. Mit einem rechnen sie nicht. Dein Land, Immanuel. Gott mit uns. Und darum sagt der Herr ihnen, tobt ihr Völker und erschreckt und horcht auf, all ihr fernen Bewohner der Erde, gürtet euch und erschreckt, schmiedet einen Plan, er geht in die Brüche, beredet die Sache, sie wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Der Herr verspricht dem Überrest seines Volkes noch Heil, in dem, der da kommt, beim zweiten Weihnacht, als der Immanuel. Der Beschluss der Völker kommt nicht zustande, denn hier ist Immanuel. Und dann werden sie ihn als Immanuel erkennen. Wenn sie dann Jesaja weiterlesen, das ist also ganz ergreifend. Aber ich möchte jetzt wirklich zum Schluss kommen, die Zeit ist um. Aber ganz kurz, vielleicht 5 Minuten, ich möchte das nur noch als persönliche Konsequenz Ihnen vor Augen stellen. Sehen Sie mal, die Zeit der Gnade ändert sich oder spitzt in den Höhepunkt, geht dem Ende entgegen. Es wird allerhöchste Zeit, dass du in deinem Leben Weihnachten werden lässt. Weihnachten ist mehr als nur ein sentimentales Fest. Ich sagte es zu Beginn, Weihnachten ist mehr als sich nur zu beschenken, obwohl das so schön ist, nicht wahr? Haben Sie auch so Freude, wenn man sich beschenkt? Wenn die Kinder sich dann so freuen, wissen Sie, so richtig, oh, vielen Dank, da freut man sich am meisten, nicht? Da hat die Bibel auch wieder recht, geben ist seliger als nehmen. Ja? Wenn man sieht, andere freuen sich, wenn man ihnen gibt, das ist also, da werde ich zum kleinen Kind wieder. Also das ist doch wunderschön, nicht wahr? Und Jesus Christus ist die unaussprechliche Gabe Gottes, das ist Weihnachten. Gott hat uns beschenkt, darum freut sich der ganze Himmel. Alle, die ganze Engelwelt freut sich, wenn ein Mensch Buße tut und zu Jesus kommt. Wie Malgo sagte, wenn Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren ist, aber nicht einmal in deinem Herzen, so bist du verloren. Weihnachten kann für die, die nicht an Jesus glauben, die größte Katastrophe werden. Und bitte lassen Sie mich das noch persönlich an Ihr Herz richten. Ich möchte Sie doch gerne erreichen. Ist das nicht vielleicht Ihr Problem, das Problem des Ahas? Du steckst in einer Not, du wirst bedrängt vom Feind. Sünden kommen dir wieder hoch, Vergangenheit. Du weißt nicht, wie es in der Zukunft weitergeht. Du hast Angst, ähnlich wie Ahas. Es heißt, er wollte kämpfen gegen es, aber er konnte nicht gegen es kämpfen. Es heißt, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Ist das vielleicht auch deine Situation? Du hast Angst. Du weißt nicht, wie die Zukunft weiter aussieht. Und dann kommt der Herr und er lässt dir zu Weihnachten sagen. Er lässt dir sagen, du, hüte dich und halte dich ruhig. Fürchte dich nicht. So spricht der Herr zu dir. Es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Der Feind wird dich nicht anrühren können. Er wird dich nicht wegreißen und verderben können. Das, vor dem du Angst hast, wird nicht zustande kommen, wenn du mir glaubst, wenn du Weihnachten werden lässt. Und ich gebe dir ein Zeichen, sagt Gott. Ich gebe dir dafür, und da meint er doch nicht nur die ganze Welt, da meint er doch den Einzelnen persönlich. Er sagt, ich gebe dir ein Zeichen. Jesus ist Mensch geworden in Bethlehem, von einer Jungfrau geboren. Das Zeichen ist dir gegeben, lieber Freund. Es ist dir gegeben, es ist alles da. Es ist alles bewiesen, das Zeichen ist da. Was tust du jetzt? Wie Ahas sagen, ich will es nicht. Oder, und mit diesem Vers schließe ich, oder möchtest du das sagen, was Jesaja in dieser Situation gesagt hat. Wissen Sie, was Jesaja gesagt hat? Der Ahas hat Nein gesagt. Und er hat es bereut. Wissen Sie, was Jesaja gesagt hat? Jesaja 8, Vers 17, 18. Und ich will auf den Herrn harren. Und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden, vom Herrn der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Wer sich für den Herrn entscheidet, wird zu einem Wunder. Das kannst du tun. Du kannst dein Herz diesem mächtigen Herrn ausschütten. Du kannst ihm vertrauen heute Morgen. Du kannst ihm glauben. Du kannst ihm dein Leben übergeben. Du kannst mit Jesaja sprechen. Gott erhört das Gebet heute noch genauso, wie er es damals bei Jesaja getan hat. Ich will auf den Herrn harren. Ich will auf den Herrn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Das heißt, du und dein Haus wird selig werden. Dass du dasselbe tust wie Jesaja, das wünsche ich dir zu Weihnachten. Denn die Zeit ist sehr, sehr nahe, dass Immanuel kommt. Gott mit Israel. Gott segne sie alle. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Jesus Immanuel. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!